Willkommen beim IP Courses Podcast, dem Podcast für europäisches Patentrecht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der letzten Folge hatte ich Thomas Adocker zu Gast, mit dem gemeinsam habe ich eine Entscheidung des Einheitlichen Europäischen Patentgerichts zu einem Antrag auf Anordnung einer einstweiligen Maßnahme besprochen. Dem Antrag wurde nicht stattgegeben. Heute werden wir uns dann die Entscheidung des Berufungsgerichts des Einheitlichen Patentgerichts ansehen. Ja, es freut mich, heute wieder Thomas Adocker zu Gast zu haben. Hallo Thomas.
Hallo.
Ja, bevor wir in den eigentlichen Fall einsteigen, ich kenne dich als Rechtsanwalt, mit dem zumindest unsere Kanzleien damals viel zu tun hatten. Wie wird man denn Richter am Einheitlichen Patentgericht?
Ja, man bewirbt sich beim UPC. Es gab ein Auswahlverfahren gleich zu Beginn des UPC. Also ich habe mich ursprünglich vor 3 Jahren beworben, gab dann ein Interview in München, bin dann auf der Reserveliste gelandet, habe dann ja 3 Jahre eigentlich nichts diesbezüglich gehört und bin dann überraschend kontaktiert worden, dass nun weitere Richter gesucht werden und ob ich denn noch interessiert wäre. Ich bin ja auf der Reserveliste, habe gesagt, ja, ich bin interessiert. Dann ging das ohne weiteres Interview recht schnell und wurde dann bestellt mit Wirkung zum 1. März 2026.
Okay, dann schauen wir jetzt wieder zu der Entscheidung des Berufungsgerichts. Vielleicht noch kurz zur Zusammenfassung. Im konkreten Fall ging es ja um ein System zur Neuromodulation.
Ja, die Erfindung betraf ein Stimulationssystem. Das Stimulationssystem dient der Verbesserung der Genesung eines Patienten mit neurologischen Funktionsstörungen nach einer Rückenmarksverletzung. Es besteht aus einem Stimulator, der Strom abgibt. Der Stimulator wird mittels eines Stimulationskabels mit einem Elektrodenpad verbunden. Und dieses Elektrodenpad wird dann am Rücken oder Nacken des Patienten angebracht. Mit dem Programmiergerät können dann Stimulationsverfahren erstellt werden, sowie die jeweilige Behandlung gestartet oder beendet werden.
Und ich glaube, das Programmiergerät war auch eines der zentralen Punkte, denn um die Programmierbarkeit ging es eigentlich und das war dann auch der Hauptpunkt, der dann in der Entscheidung relevant wurde.
Genau.
Das Berufungsgericht hat sich ja in dieser Entscheidung sehr ausführlich mit der Frage beschäftigt, ob Patentinhaber im Eilverfahren auch geänderte oder nicht eingetragene Patentansprüche als Grundlage ihres Antrags, nämlich auf Unterlassung, geltend machen können. Die Lokalkammer München war hier sehr restriktiv. Ein zentraler Punkt der Berufungsentscheidung ist jetzt, ob das zulässig ist. Wie hat es das Berufungsgericht jetzt gesehen?
Das Berufungsgericht hat es ganz anders gesehen als die erste Instanz und diametral anders entschieden. Es hat festgehalten, dass die Geltendmachung einer nicht eingetragenen Anspruchsfassung sehr wohl möglich und zulässig ist im Verfahren der Verlassung einstweiliger Maßnahmen. Und es hat festgehalten, dass auch Hilfsanträge im Verfahren der Verlass einstweiliger Maßnahmen gebracht werden dürfen und hat dann entsprechend auch deren Zulässigkeit beurteilt.
Das bedeutet also jetzt, ich kann als Patentinhaber beliebig viele Hilfsanträge bringen. Bläht es das Verfahren nicht unglaublich auf?
Man kann nicht beliebig viele Hilfsanträge bringen. Tatsächlich hat der Court of Appeal festgehalten, es muss immer auf den Einzelfall geschaut werden. Es darf nicht der Charakter des Eilverfahrens komplett konterkariert werden und es darf auch nicht der Rechtsschutz für die andere Seite zu kurz kommen. Also ich kann nicht 25 Hilfsanträge im Verfahren auf Erlass einstweiliger Maßnahmen bringen. Es gibt jetzt keine fixe Obergrenze, man muss halt wirklich auf den Einzelfall schauen. Aber wenn sich das in einem überschaubaren Rahmen hält, dann kann ich das grundsätzlich tun.
Gibt es eigentlich irgendwelche Beschränkungen, also zum Beispiel hinsichtlich der Merkmale, die dann in einen Patentanspruch aufgenommen werden, ob die jetzt zum Beispiel aus erteilten Patentansprüchen kommen oder aus der Beschreibung? Oder sind die einzigen Einschränkungen dann der Artikel 123.2 EPÜ, dass ich also die Offenbarung nicht überschreiten darf und vielleicht den Schutzbereich nicht erweitern darf?
Also grundsätzlich sind es nur die Einschränkungen, die sich aus Artikel 123 EPÜ ergeben.
In welchem Umfang hat denn im vorliegenden Fall jetzt unser Patentinhaber seine Anträge geltend gemacht?
Der Patentinhaber hat einen der Hilfsanträge aus dem vorliegenden Verfahren zum neuen Hauptantrag im Berufungsverfahren gemacht und daneben dann noch weitere Hilfsanträge geführt. Und das wurde vom Berufungsgericht für zulässig befunden. Also es wurde, was auch für einiges Aufsehen sozusagen in der Szene gesorgt hat, nicht nur befunden, dass man in einem Verfahren auf Erlass einstweiliger Maßnahmen eine eingeschränkte Anspruchsfassung führen kann und Hilfsanträge führen kann, sondern auch, dass man im Berufungsverfahren noch umstellen kann, dass man Hilfsanträge aus der ersten Instanz geltend machen kann als Hauptantrag im Berufungsverfahren. Das war zuvor auch nicht so klar ist jetzt aber klargestellt durch das Berufungsgericht.
Aus dem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt und den Beschwerdekammern erkennen wir relativ strenge Anordnung betreffend verspätetes Vorbringen. Das heißt, je später man neue Ansprüche vorbringt, umso weniger wahrscheinlich ist es, dass diese Anträge bzw. Ansprüche zugelassen werden. Ist das hier ähnlich?
Also das UPC hat nach den Regeln größte Freiheit, was es zulässt und was es nicht und was es als verspätet befindet oder nicht. Tatsächlich ist es so, nach dem bisherigen Case Law, dass man schon gut beraten ist, möglichst frühzeitig alles geltend zu machen. An sich ist das Verfahren als frontloaded konzipiert, aber wie gesagt, das UPC hat sehr großen Ermessensspielraum im Einzelfall. Es fehlt weitestgehend nicht nur zu diesem Punkt an strengen Anforderungen in den Rules of Procedure.
Bildet sich da die Tendenz heraus, dass die Spruchkörper einfach immer strenger werden?
Momentan ist es eigentlich noch zu früh, um das zu sagen. Tendenziell würde ich sagen, ja, es geht schon eher in eine strenge Richtung, aber es ist noch nicht so einheitlich.
Okay. Der Inhaber hat im Verfahren seinen Hauptantrag auf eine Kombination von erteilten Patentansprüchen eingeschränkt. War das Patent jetzt in dieser Weise rechtsbeständig?
Das Gericht hat einen eleganten Weg gewählt. Es ist nämlich völlig frei, ob es zuerst über die Verletzungsfrage entscheidet oder über die Rechtsbeständigkeitsfrage. Und im konkreten Fall hat sie gesagt, naja, die Voraussetzungen einer Verletzung liegen nicht vor, dann brauche ich mich gar nicht mehr im Detail damit befassen, ob der Anspruch in der nunmehr geltend gemachten Fassung als rechtsbeständig anzusehen ist.
Das heißt, die haben also die Reihenfolge umgedreht. Schauen wir uns also jetzt die Verletzungsfrage an, weil die ist offenbar der Knackpunkt in dieser Entscheidung. Da gab es ja in erster Instanz auch den Streit hinsichtlich der Frage, ob eine mittelbare Patentverletzung vorliegt oder nicht. Wie hat denn das Berufungsgericht jetzt beurteilt?
Das Berufungsgericht hat gesagt, dass von einer Verletzung nicht auszugehen ist. Bei dem genannten System geht es um eine Programmierung dieses Stimulationssystems. Die Programmierung kann entweder schon bestehen als Vorprogrammierung oder aber die Anwender, das medizinische Fachpersonal, wird hingeführt durch Benutzerhandbücher oder sonstige Anweisungen. Beides war aber nicht gegeben. Es war weder ein vorprogrammiertes Muster in dem Stimulationssystem, dass man es von vornherein in einer patentverletzenden Form hätte verwenden können, noch gab es irgendeine Anleitung des Fachpersonals, wo man also wirklich konkret dazu hingeführt worden wäre, das patentverletzend zu programmieren.
Es gab da einige interessante Argumente. Eines davon habe ich besonders spannend gefunden, nämlich die Patentinhaberin hat offenbar auch ein spanisches Benutzerhandbuch gefunden, das wohl von der Antragsgegnerin vertrieben wurde und hat also gesagt, in dem spanischen Benutzerhandbuch steht aber sehr wohl drinnen, dass einzelne Schritte vorzunehmen werden und hat dann konstruiert, dass das möglicherweise zu einer mittelbaren Patentverletzung führt, indem man Dritte dazu anleitet, die patentierte Erfindung zu verwenden.
Also im konkreten Fall fand sich tatsächlich die anspruchsgemäße Programmierung im spanischsprachigen Handbuch und das Berufungsgericht ist völlig zu Recht davon ausgegangen, dass Anwender in Deutschland oder in Frankreich nicht in das spanischsprachige Benutzerhandbuch schauen, sondern in das französische und in das deutschsprachige. Und dort gab es eben einen solchen Hinweis nicht.
Es gibt bei der mittelbaren Patentverletzung auch immer so das Argument, dass das Produkt ohne die konkrete Finalisierung durch den Endanwender, in unserem Fall eben durch die Programmierung, völlig sinnlos ist und es eben deswegen notwendigerweise eine mittelbare Patentverletzung geben muss.
Also sinnlos war es in dem Fall auf keinen Fall, denn man kann das sehr wohl auch anderweitig programmieren und entsprechend nutzen. Also da gibt es genügend andere Möglichkeiten, das in einer nicht patentverletzenden Weise zu nutzen, in dem konkreten Fall.
Und wenn das so ist und ich keinen weiteren Hinweis darauf habe, dass man das patentvernetzend nutzen soll als Abnehmer, dann liegt eben auch keine mittelbare Patentverletzung vor. Das heißt, insgesamt keine Patentverletzung, weder eine unmittelbare noch eine mittelbare. Es war daher auch nicht mehr notwendig, die Frage der Nichtigkeit zu diskutieren.
Korrekt.
Was mir jetzt nur interessiert, das war nur ein Provisorialverfahren, gibt es denn eigentlich ein Hauptsacheverfahren und ist das schon abgeschlossen?
Ja, es gibt ein Hauptsacheverfahren, das ist am 22. Dezember 2025 anhängig gemacht worden. Wie erwähnt, dauert ein Hauptsacheverfahren vor dem UPC üblicherweise ein Jahr. Also man kann damit rechnen, dass es Ende diesen Jahres oder vielleicht Anfang 2027 eine erstinstanzliche Entscheidung diesbezüglich gibt.
Ich kenne das aus anderen Verfahren, dass für ein Provisorialverfahren eine Lokalkammer zuständig gemacht wurde und nachdem er gesehen hat, dass es bei dieser Lokalkammer nicht so richtig funktioniert, dann die Hauptsacheklage bei einer anderen Lokalkammer eingebracht wurde. Ist denn das grundsätzlich möglich und wie war es hier?
Das ist eine gute Frage, denn tatsächlich sehen die Regeln vor, dass man bekannt geben soll im Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen, wenn beabsichtigt ist, ein Hauptsacheverfahren nachträglich einzuleiten, vor welcher Kammer dies denn erfolgen möge. Und in der Regel soll dies vor der Kammer erfolgen, vor der auch das einstweilige Verfügungsverfahren geführt wird. Das ist aber nicht verpflichtend und tatsächlich gab es Fälle, wo das eben nicht so ist und das Hauptsacheverfahren dann vor einer anderen Kammer abgeführt wurde.
Und das ist auch zulässig, also da sprechen jetzt die Regeln des UPC Agreement auch nicht dagegen.
Also steht jedenfalls nicht explizit drinnen, dass es nicht zulässig ist und in einem Fall, in dem ich noch dazu selbst als Rechtsanwalt vertreten habe, im Provisorialverfahren seinerzeit, wurde das Hauptsacheverfahren dann von einer anderen Kammer anhängig gemacht und das wurde als unbedenklich empfunden.
Okay, wie lange hat denn jetzt unser Verfahren insgesamt gedauert?
Das konkrete Verfahren wurde eingeleitet mit dem Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen im Juli 2025. Die erstinstanzliche Entscheidung gab es bereits im Oktober 2025 und dann die Entscheidung des Berufungsgerichts im März 2026. Das ist durchaus ein üblicher Verlauf. Also man kann damit rechnen beim Interpartes-Verfahren, dass es binnen 3 Monaten eine erstinstanzliche Entscheidung im einstweiligen Verfahren gibt und innerhalb eines weiteren halben Jahres eine Berufungsentscheidung.
Das heißt, das ist auch ein sehr enges Zeitkorsett, sowohl für die Parteienvertreter wie auch für das Gericht, da in so kurzer Zeit zu einer Entscheidung zu kommen. Und auch das Berufungsgericht, wenn ich es jetzt recht überblicke, waren es 5 Monate, hat ja relativ zügig entschieden.
Absolut.
Sehen wir uns zum Schluss die Konsequenzen der Entscheidung an. Zuerst einmal, ist das Verfahren jetzt völlig verloren oder welche Möglichkeiten gibt es noch?
Das Verfahren ist nicht völlig verloren. Es gibt ja das Hauptverfahren. Im Hauptverfahren ist natürlich alles möglich, aber sie wird sich sicherlich überlegen müssen, wie sie insbesondere zur Verletzungsfrage überzeugend argumentieren kann, um die Sache gegenüber dem Provisorialverfahren noch zu drehen.
Das heißt, ich komme da wieder zur gleichen Kammer, das heißt im Wesentlichen auch zu den gleichen Leuten. Ich müsste mir also dann praktisch neue Argumente oder möglicherweise auch neue Beweismittel zurechtlegen, um dann diese Kammer wirklich überzeugen zu können.
Genau, also man ist ja dann im Hauptsacheverfahren nicht beschränkt. Ich kann selbstverständlich neue Tatsachen und Beweismittel bringen.
Eine andere Frage betrifft jetzt das Streitpatent. Nachdem der Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Maßnahme nicht durchgegangen ist, bedeutet es ja, dass die Beklagte oder die Antragsgegnerin bis auf Weiteres weitermachen kann. Also das ist jetzt die Konsequenz, auch wenn diese Handlungen in Zukunft möglicherweise patentverletzend sind.
Genau, solange es keinen Unterlassungstitel gibt, kann die Beklagte weitermachen.
Das Patent ist weiterhin aufrecht und das wäre es selbst dann, wenn das Berufungsgericht in seiner Entscheidung davon ausgegangen wäre, dass das Patent nichtig ist.
Korrekt. Die Rechtsbeständigkeit wird nicht entschieden im Provisorialverfahren, sondern es wird nur eine Wahrscheinlichkeitsprognose abgegeben.
Ja, am Ende so einer Entscheidung stehen immer die Verfahrenskosten. In der Entscheidung steht ja jetzt, dass die Berufungsklägerin Kosten in der Höhe von 56.000 Euro der Beklagten zu tragen hat. Wie kommt man auf diesen Betrag?
Ja, die UPC-Kostenregeln sind Deckelungen vor, die sich am Streitwert orientieren. Und so kommt man im vorliegenden Fall auch zu der Berechnung. Im vorliegenden Fall ist es so, es wurde ein Streitwert von 1 Million Euro angesetzt. Bei 1 Million Euro gibt es ein Cap von 112.000 Euro. Hier ist es so, bei einem Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen geht man davon aus, dass die erstattungsfähigen Kosten in Höhe von 50% dieses Caps liegen, was dann eben 56.000 Euro sind. Eine geringere oder höhere Kostenerstattung gibt es eigentlich nur, wenn eindeutige Anhaltspunkte bestehen, dass tatsächlich eigentlich ein anderer Betrag gerechtfertigter wäre. Das gab es aber im konkreten Fall nicht.
Das heißt, per Default bekommt man 50% von dem Tarif sozusagen.
Ja, von der Obergrenze des Tarifs, ja. In nahezu allen Fällen liegen die Warenkosten ohne dies höher, sodass es wenig wahrscheinlich ist, dass ein Fall eintritt, wo die tatsächlichen Kosten unter dem Cap liegen. Aber wenn das denn so wäre, wäre auf die tatsächlich entstandenen Kosten abzustellen.
Gut, dann sind wir damit am Ende unseres Verfahrens. Dann darf ich dich noch ersuchen, die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Verfahren für uns zusammenzufassen.
Ja, die wichtigste Erkenntnis ist definitiv, dass das Berufungsgericht gesagt hat, auch im Verfahren auf Erlass einstweiliger Maßnahmen kann ich eine gegenüber dem erteilten Patent eingeschränkte Anspruchsfassung geltend machen und auch, dass ich in einem solchen Verfahren Hilfsanträge stellen kann. Ja, das Ganze ist zwar immer abhängig von den konkreten Umständen des Einzelfalls, also ich kann jetzt nicht mit Dutzenden Hilfsanträgen daherkommen, das geht nicht, aber grundsätzlich ist das möglich, was vorher keineswegs klar war. Das eröffnet Antragstellern im Eilverfahren sehr große Freiheiten und Möglichkeiten, diese Verfahren zu führen.
Ja, damit herzlichen Dank, lieber Thomas, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast und gerne. Bis zum nächsten Mal.
Danke sehr.
Das war ein IP-Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.